einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Klipp und klar und eindeutig, oder? So scheint es wenigstens auf den ersten Blick. Nichtsdestotrotz, Tatsache ist es, Geschwister, dass wir als Kirche eine andere Praxis haben. Frauen halten bei uns Predigten, Kurzpredigten, Hauptpredigten. Frauen schreiben über Lehrthemen und verfassen Artikel. Sinn und Zweck dieser heutigen Predigt, Geschwister, ist es genau auf diesen scheinbaren Widerspruch zwischen unserer Kirchenpraxis und dem, was Paulus in 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 12 sagt. Nun, fangen wir zunächst mal damit an, diese Textstelle zu lesen. Und zwar in einem etwas größeren Zusammenhang, einige Verse mehr, nicht nur diesen einen. Wir lesen zunächst einmal 1. Timotheus Kapitel 2 und die Verse 8 bis 15. 1. Timotheus Kapitel 2 und die Verse 8 bis 15. Paulus schreibt hier wohlgemerkt an seinen engen Vertrauten Timotheus. Vers 8, Kapitel 2. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Vers 12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über dem Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Soweit die Schriftstelle. Wir lesen zunächst mal in Vers 8, dass die Männer aufheben sollen, an allen Orten ihre Hände, heilige Hände zum Gebet. Das kommt schlicht und ergreifend daher, dass die ganze Passage eingeleitet wird mit einer Betrachtung des Paulus über das Thema Gebet. Er fordert hier ganz klar und eindeutig auf, in Vers 1 von Kapitel 2, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Es geht Paulus, um hier also den Kontext einfach noch weiter auszuweiten, denn wir müssen ganz einfach verstehen, in welchem Kontext Paulus das Ganze hier sagt. Es ist immer leicht, Bibelstellen, einzelne Verse aus ihrem Zusammenhang herauszureißen und dann alles Mögliche da hinein zu interpretieren. Das will ich nicht tun. Ich will den Gesamtzusammenhang betrachten. Und wir müssen an dieser Stelle den Gesamtzusammenhang sowohl im Timotheusbrief, im ersten Timotheusbrief, als auch in der Bibel insgesamt sehen. Und diese Aussage des Paulus vor diesem Hintergrund sehen. Also es geht hier zunächst mal in der Einleitung des zweiten Kapitels um Gebet. Das ist sozusagen der Hintergrund, der Eingang. Paulus fordert auf, dass wir für alle Menschen beten. Auch das hat nun wiederum einen Hintergrund. Den finden wir natürlich in Kapitel 1. Davor eine kurze Anmerkung, generell zum ersten Timotheusbrief. Ich hatte es schon erwähnt. Dieser erste Brief an Timotheus ist ein Brief an einen persönlichen Freund, an einen engen Vertrauten des Paulus. In 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 18 nennt Paulus Timotheus meinen Sohn. Er hat eine enge Beziehung zu ihm. Und weiterhin sehen wir im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefs, dass das, was hier im Kapitel 2 folgt, eine Reaktion ist nämlich eine Reaktion auf, was man im Griechischen nennt, Häresie oder Irrlehre. So erklärt Paulus in Kapitel 1, im 1. Timotheusbrief Kapitel 1, die Verse 18 bis 20, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Und auch weiter vorn, in 1. Timotheus Kapitel 1 und in Versen 5 bis 7, ist ziemlich klar und eindeutig, dass es hier Irrlehren in der Gemeinde und falsche Lehrer gab. 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe, führt Paulus Timotheus gegenüber hier aus. Ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Es sind Irrlehren in der Gemeinde. Und zwar in welcher Gemeinde, Geschwister? Auch das gibt einen guten Hintergrund für das, was Paulus hier sagt. In 1. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 3, erhalten wir darüber Auskunft. Ich weiß, schreibt Paulus hier an Timotheus, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog. Timotheus sollte in Ephesus bleiben. Und ganz offensichtlich geht dieser Brief an Timotheus über die Gemeinde in Ephesus. Es gibt einen Brief natürlich direkt an die Epheser-Gemeinde, aber hier schreibt Paulus einen Brief an Timotheus, weil es in der Gemeinde in Ephesus Schwierigkeiten, weil es Häresie, weil es Irrlehren gibt. Und weil er Timotheus helfen möchte, damit fertig zu werden, weil er ihm Ratschläge gibt, mit dieser schwierigen Situation in seinem Amt als Kirchen, als Gemeindevorsteher hier in dieser Gemeinde, mit dieser schwierigen heretischen Situation, mit diesen Irrlehren fertig zu werden. Das ist der Hintergrund direkt im Timotheusbrief, den wir unbedingt immer beachten müssen, vor dem die Aussage in Kapitel 2 von Paulus stehen. Das ist zunächst mal der unmittelbare Hintergrund. Es gibt noch einen weiteren Hintergrund. Paulus spricht hier das Thema Frauen an. Und ich möchte, bevor ich jetzt direkt auf diese Verse hier eingehe, insbesondere den Vers 12, aber auch die anderen Verse drumherum, von 9 bis 15, ich will mir auch etwas Zeit nehmen und mal etwas weiter ausholen, Geschwister, denn ich glaube, es ist wichtig, was die Frau vor dem gesamten Hintergrund der Bibel eigentlich für eine Rolle spielt. Was die Bibel insgesamt, und zwar von der Schöpfungsgeschichte an, über Frauen zu sagen hat und wie die Stellung von Gott selbst und später natürlich Jesus Christus gegenüber Frauen ist. Also, lasst uns beginnen und ich gehe jetzt wirklich weit zurück. Gehen wir zurück zum Schöpfungsbericht und zwar zur zweiten Variante des Schöpfungsberichtes, die in Kapitel 2 von 1. Buch Mose niedergelegt ist. In 1. Mose Kapitel 2 und Vers 20 bis 24 ist die Rede davon, dass Gott dem Mann, dem Adam, seine Schöpfung zeigt, dass er ihm die Tiere zuführt und er sollte ihnen Namen geben. Das Problem wird aber deutlich, dass für Adam selbst keine Gehilfin gefunden wird. Was macht Gott? Die Geschichte ist bekannt, wie gesagt, 1. Timotheus. Jetzt sind wir bei 1. Mose und Kapitel 2 und den Versen 20 bis 24. Was tut Gott? Es ist bekannt. Er lässt einen Schlaf auf Adam fallen. Er entnimmt ihm eine Rippe und baut aus dieser Rippe Eva. Interessant ist aber, was jetzt insbesondere in den Versen 23 und 24 steht. Nachdem Adam jetzt wieder aufgewacht ist aus seinem Schlaf und Eva sieht, ist er begeistert. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Weibe anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Geschwister, es ist interessant. Luther versucht ja, mit Mann und Männin ein hebräisches Wortspiel wiederzugeben. Ich finde es interessant, dass hier von Männin gesprochen wird. Das deutet sehr wohl darauf hin, dass die Frau dem Mann ebenbürtig ist und nicht untergeordnet. Und was lesen wir in Vers 24? Der Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Hoppla! Nicht die Frau hängt am Mann, es ist umgekehrt. Jüdische Weisheit, jüdische Literatur gibt eine sehr interessante Interpretation des Umstandes, dass Gott die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen hat. Die Argumentation ist ungefähr folgendermaßen: Wenn Gott gewollt hätte, dass der Mann auf seiner Frau herumtrampelt, dann hätte er sie ja schließlich aus den Knochen seines Fußes oder aus seiner Fußsohle machen können. Und wenn Gott gewollt hätte, dass die Frau das Haupt des Mannes ist, dann hätte Gott ja die Frau aus irgendwie einem Knochen am Schädel von Adam machen können. So wird hier weiter argumentiert, so hat aber Gott die Frau aus der Rippe von Adam gemacht, aus seiner Seite, als Bild, als Metapher, als Ausdruck dafür, dass die Frau dem Mann einerseits zur Seite stehen soll, aber andererseits ihm ebenbürtig auf gleicher Höhe ist. Und nichts etwas Minderwertiges, das der Mann jetzt beherrschen und unterdrücken müsste, weil sie sonst sowieso nichts hat und nichts auf die Reihe kriegt. Nun, wir wissen, dass im Laufe der Zeit die Dinge anders geworden sind. Und es ist auch völlig klar, warum das so ist. In 1. Mose Kapitel 3 und Vers 16 lesen wir Folgendes. Und ich schicke vorweg, dass hier an dieser Stelle der Sündenfall bereits stattgefunden hat. 1. Mose Kapitel 3 und Vers 16. Und zum Weibe sprach er Gott, wie gesagt, nach dem Sündenfall: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und nochmal, Geschwister, das sagt Gott nach dem Sündenfall. Er sagt übrigens weiter in Vers 17 zu Adam dann: Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Verflucht. Was Gott hier in den Versen 16 und 17 ausspricht, das ist Fluch. Das ist nicht, was Gott gewollt hat. Es ist Fluch. Es ist Konsequenz der Sünde, die Adam und Eva hier begangen haben. Darüber müssen wir uns völlig klar sein. Das, was hier dargestellt wird, der Mann soll der Herr über die Frau sein. Das ist Fluch. Das ist nicht, was Gott haben wollte. Und wisst ihr, warum das so klar und deutlich ist, warum das Gott nicht haben wollte? Gott hat einen alten Bund gemacht mit dem Volk Israel. Und wisst ihr was? Wenn man sich mal den alten Bund anschaut, dann liest man da ziemlich deutliche Indizien dafür, dass Gott auch hier wiederum im alten Bund ein Miteinander, ein gleichberechtigtes Miteinander von Mann und Frau haben wollte und nichts anderes. Ich will euch dafür einige Textpassagen lesen. Schauen wir mal in Micha Kapitel 6 und Vers 4. Ihr könnt euch die Stelle nur notieren, ich lese sie kurz. Micha Kapitel 6 und Vers 4. Habe ich dich doch, sagt Gott hier zu Israel, habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt. Mose, Aaron und Miriam. Auch Miriam. Man höre und staune, und vielleicht haben wir es noch nie so richtig gelesen, auch Miriam ist von Gott vor Israel hergeschickt worden. Nicht nur Mose und nicht nur Aaron. Wir lesen weiterhin in Richter Kapitel 4 und Vers 4, wenn ihr auch diese Stelle nur notieren wollt, darüber, dass eben zur Zeit der Richter, darüber geht ja dieses Buch, davon handelt es, dass es zur Zeit der Richter eine, man höre und staune, Prophetin und Richterin gab. Es ist natürlich Deborah. Sie hatte zu dieser Zeit quasi das höchste Amt im Staat inne. Eine Frau. Nach dem Buch Richter folgt ein anderes Buch. Ein Buch, das einzig und allein nur einer Frau gewidmet ist. Immerhin erstaunlich. Ruth, die Urgroßmutter Davids und damit Teil des Stammbaums Jesu Christi. Übrigens keine Israelitin, sondern wie es im ersten Kapitel des Buchs Ruth heißt, eine Moabiterin. Und was ist das nun für eine Frau? Nein, es ist kein armes Hascherl, den ich weiß, wo es lang geht. Es ist eine Frau, die sehr wohl weiß, was sie will. Zu ihrer Schwiegermutter Naomi, dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben sein. Das, Geschwister, liest man nicht oft in der Bibel. Und das, Geschwister, liest man insbesondere nicht oft von einem Mann. Diese Frau Ruth ist eine erstaunliche Frau, die weiß, was sie will, die mit ihrer Schwiegermutter Naomi eng zusammenarbeitet, sich von ihr raten lässt, tut, was sie ihr sagt und dadurch, wie gesagt, zur Urgroßmutter Davids, eines der größten, bedeutungsvollsten Könige Israels, einer Vorschattung Jesu Christi wird und eben Teil des Stammbaums unseres Erlösers und Herrn. Ruth, eine überaus bedeutende Frau und ein überaus bedeutendes Buch, nebenbei bemerkt. Also nicht damit, die Frau ist ja nur ein armes Hascherl und die können wir sozusagen beiseite schieben, ist gar nicht wichtig. Eine der frappierendsten Stellen im Alten Testament, in der es ausschließlich um eine Frau geht, wir haben die Stelle lang nicht mehr gelesen, deswegen halte ich es angebracht, dass wir das heute tun, zumindest einige Verse daraus. Das ist eine Stelle, in der von einer Frau die Rede ist, die wirklich erstaunliche Dinge tut. Ich spreche von Sprüche Kapitel 31. Sprüche und das 31. Kapitel. Wenn man sich das so anschaut, dann muss man doch sagen, hoppla, offensichtlich eine Frau im alten Israel, die hatte erstaunliche Freiheiten, die konnte unglaublich viel tun, die war tatsächlich ihrem Mann gleichberechtigt. Nur einige wenige Verse. Sprüche Kapitel 31 und wir lesen zunächst den Vers 16. Sprüche Kapitel 31 und Vers 16. Sie trachtet, heißt es hier von dieser Frau, sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn, umpflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und macht dann was aus diesem Acker, dass der Frucht bringt. Diese Frau wuchert mit ihren Pfunden, wenn ich das mal in dem Gleichnis von Jesus Christus von den anvertrauten Zentnern in Matthäus Kapitel 25 ausdrücken darf. Und insbesondere, Geschwister, diese Frau geht nicht her, schaut ihren Mann von unten an und sagt, bitte, bitte, lieber Mann, hübscher Acker, ich gern kaufen wollen, darf ich? Nein, sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt ihn an und macht was aus dem Ding. Initiative, Kraft, Energie, Verantwortung. Aber es kommt noch dicker, Geschwister. Lesen wir weiter noch die Verse 22 bis 25. Sie macht sich selbst Decken. Feine Leinwand und Purpur ist ihr Kleid. Purpur wurde bitteschön aus der Purpurschnecke hergestellt. Und in einer solchen Purpurschnecke war ziemlich wenig Purpur drin, also dieser Farbstoff. Man brauchte saumäßig viel davon. Es war so ziemlich das Teuerste, was es gab, oder es war zumindest etwas sehr, sehr Teures und etwas sehr, sehr Wertvolles damals in dieser Zeit. Aber die Frau zieht sich Purpur an. Das Teuerste, das Beste, das Wertvollste, das Edelste. Ihr Mann, heißt es weiter in Vers 23, ihr Mann ist bekannt in den Toren, denn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Das heißt, ihr Mann, erstens unterdrückt er sie nicht, zweitens ist er aber ein berühmter Mann, ganz offensichtlich. Er gehört zur Elite des Volks und des Staats. Weiter Vers 24, sie macht einen Rock und verkauft ihn. Einen Gürtel gibt sie dem Händler. Das deutet sich ja vorher schon an mit dem Acker, diese Geschichte. Das ist ganz offensichtlich, wir würden das heute eine Geschäftsfrau nennen. Ganz offensichtlich eine Geschäftsfrau. Vers 25. Kraft und Würde sind ihr Gewand. Und sie lacht des kommenden Tages. Kraft und Würde. Das sehen wir auch hier in dieser ganzen Beschreibung. Diese Frau hat Kraft. Die hat Energie. Die hat Elan. Da geht etwas weiter, da geht etwas vorwärts. Sie ergreift die Initiative und führt verantwortungsbewusst ihre Geschäfte aus. Und sie lacht des kommenden Tages. Als ich diese Stelle gelesen habe, wisst ihr, was mir da zu Bewusstsein kam? Ganz offen gesagt, aufgrund meiner momentanen geschäftlichen Situation lache ich nicht des morgigen Tages. Mit anderen Worten, die Frau hat mir wirklich etwas voraus. Der bin ich nicht überlegen. Ich jedenfalls nicht. Es ließen sich noch viele Stellen anführen über Frauen im Alten Testament, im Alten Bund. Ich will es mit diesen Stellen bewenden lassen. Ich denke, die Aussage im Alten Bund und auch in der Schöpfungsgeschichte sind deutlich, sind mehr als deutlich. Eine Frau soll einem Mann auf Augenhöhe begegnen und umgekehrt der Mann der Frau. Es sollen Partner sein, die zusammenwirken, die sich gegenseitig unterstützen, sodass daraus Erfolg wird, etwas Gutes wird. Nun, Zeit ging ins Land, der Hellenismus kam auf und langsam aber sicher kommt damit auch eigentlich eine Konsequenz des Sündenfalls immer deutlicher in der Gesellschaft zum Vorschein.
Ich erwähne speziell deswegen den Hellenismus, weil das natürlich der historische Hintergrund, der gesellschaftliche Hintergrund ist, in dem das Judentum zunehmend, wenn es zu Christi Geburt kommt, ja, praktisch im ersten Jahrhundert vor Christus, auch im ersten Jahrhundert nach Christus, es ist eine sehr stark hellenistisch, griechisch, antik griechisch geprägte Gesellschaft, in der die Juden leben und oftmals in der Zerstreuung, ja, in der Diaspora. Und so haben wir einen sehr starken griechisch-hellenistischen philosophischen Einfluss auch. So, wie sah denn das jetzt nun mit den Frauen bei den Griechen aus? Jetzt wird es interessant, das verspreche ich euch. Die Frauen bei den Griechen, also wenn es mal um die Ehefrauen geht, die Ehefrauen waren da, um legitime Kinder in die Welt zu setzen und diese großzuziehen. Aber ansonsten waren die praktisch die Heimchen am Herd. Die sollten daheim bleiben. Die hatten keine Möglichkeit zur Bildung. Sie hatten keine Möglichkeit, sich in philosophische Schulen zu begeben, sich rhetorisch auszubilden. Nein, auf gar keine Weise. Es mag seltene Ausnahmen gegeben haben, sicherlich. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber die Regel war, dass eine Ehefrau daheim war, die Kinder geboren hat und die aufgezogen hat und sich ums Hauswesen gekümmert hat. Und damit war Ende. Ja, ich sag's mal ganz drastisch. Eine Frau, das war eine bessere Kuh daheim. So. Dann gab es die Kurtisanen. Weniger freundlich ausgedrückt, die Edelhuren, im Griechischen Hetäre. Das waren eigentlich so ziemlich die einzigen Frauen, die tatsächlich eine etwas höhere Bildung hatten, die bis zu einem gewissen Grad in philosophischer Gelehrsamkeit unterwiesen waren, die auch gewisse rhetorische Kenntnisse und Fähigkeiten, wenn es hochkam, hatten. Demosthenes, ein berühmter griechischer Redner, fasst die ganze Situation der Frauen im antiken Griechenland sinngemäß mit folgenden Worten zusammen. Wir haben Kurtisanen, also Hetären, Edelhuren, zu unserem Vergnügen, Prostituierte, das heißt junge weibliche Sklaven, für unseren täglichen Gebrauch und Ehefrauen, um legitime Kinder aufzuziehen. Bums aus, basta, das war's. So ging das im antiken Griechenland zu. Geschwister, es wundert auch nicht, denn es ist eine Konsequenz des Sündenfalls. Was schon schlimm ist an der ganzen Geschichte, ist der Umstand, dass die Juden sich zunehmend von dieser griechischen Kultur haben beeinflussen lassen. Und so war es einfach zur Zeit Jesu Christi üblich, dass auch jüdische Frauen nicht ausgebildet hatten, wenig oder gar keine Bildung hatten, typischerweise nicht lesen und schreiben konnten und damit natürlich insbesondere auch nicht in den Heiligen Schriften bewandert waren. Das war das Übliche. Wie werden Frauen behandelt von den Juden? Schauen wir uns mal die berühmte Geschichte in Johannes Kapitel 8 an. Jesus und die Ehebrecherin. Da wird eine Ehebrecherin, ich hatte das ja mal in einer Predigt vor circa anderthalb Jahren, ein Vierteljahren, sehr ausführlich behandelt, da wird eine Ehebrecherin in flagranti, auf frischer Tat also ertappt und vor Jesus Christus gezerrt. Sie soll gesteinigt werden. Aber es ist doch komisch, die Geschichte ist doch komisch. Die Frau wird gesteinigt, aber es ist doch Rede von Ehebruch. Also, zum Ehebruch, da gehören doch zwei, oder? Die Frau will man steinigen. Von dem Mann, der mit ihr hier ganz offensichtlich Ehebruch begangen haben muss, ist überhaupt nicht die Rede. Und das zeigt sehr deutlich, wie die Einstellung gegenüber Frauen zur Zeit Jesu Christi im Judentum war. Und es ist nicht die Einstellung, Geschwister, die Gott haben wollte bei der Schöpfung, und es ist nicht die Einstellung, die Gott im Alten Bund haben wollte. Das dürfte ziemlich deutlich geworden sein. Es ist griechischer, es ist hellenistischer, es ist griechisch-philosophischer Einfluss, dem die Juden einfach nachgegeben haben. Und was Jesus Christus jetzt tut und sagt, ist vor diesem historischen Hintergrund, Geschwister, ja geradezu revolutionär. Hat dich niemand verdammt? Dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin, aber sündige nicht mehr. Klipp und klar und eindeutig, verdammen tut er sie nicht, nein. Und damit geht er mit einer Frau völlig anders um. Und es gibt eine zweite äußerst interessante Geschichte, die lesen wir in Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Es ist eine, ich denke, uns allen ebenfalls sehr wohlbekannte Geschichte, nämlich die Geschichte von Martha und Maria. Jesus Christus ist bei ihnen zu Gast und Martha springt nun rum, macht geschäftig den Haushalt, sorgt fürs Essen, was man so gewohnt ist von einer Frau bei den Griechen und auch bei den Juden. Ja. Und Martha tut etwas, Maria tut etwas, was nun eigentlich für eine Frau in dieser damaligen Gesellschaft und der damaligen Kultur überhaupt nicht vorgesehen ist. Sie setzt sich einfach vor Jesus hin und hört ihm zu und will lernen. Frauen und lernen. Ach, vergiss es, die soll den Haushalt machen. Braucht nichts lernen. Kann damit eh nichts anfangen. Und Martha wird leicht sauer und sagt jetzt so quasi zu Jesus Christus, hey, warum lässt mich hier die ganze Arbeit machen? Sag doch mal der Maria hier, dass die auch mithelfen soll. Und wie reagiert Jesus Christus? Maria, marsch ab in die Küche. Nein, tut er nicht. Er bestätigt das, was Maria tut, indem er sagt, sie hat das Bessere erwählt. Und damit verstößt er wieder gegen jede gesellschaftlichen Frauenkonventionen. Jesus Christus steht Frauen ganz anders gegenüber, als das in der damaligen Welt üblich war. Wie schaut es denn mit Frauen in der Kirche aus? Auch dazu gibt es verschiedene Stellen. Ich möchte nur zwei erwähnen. Die eine Stelle finden wir in Galater Kapitel 3 und Vers 28. Galater Kapitel 3 und Vers 28. Hier sagt Paulus selbst, Galater Kapitel 3 und Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Vor Jesus Christus und vor seinem Gesetz, das er hier gerade in dem dritten Kapitel behandelt, sind alle gleich. Gleichwertigkeit. Das ist, was Paulus hier betont. Und nachdem wir uns ja speziell mit dem Thema Lehren nun in dieser Predigt befassen, ob Frauen lehren dürfen, will ich auch noch kurz an eine Stelle erinnern, die wir in Apostelgeschichte und Kapitel 18 und Vers 26 finden. Apostelgeschichte, Kapitel 18 und Vers 26. Hier geht es um Apollos, einem sehr beredten Juden. Er lehrt und er begegnet zwei Menschen, einem Ehepaar, Priscilla und Aquila. Und in Vers 26 heißt es, nun Apostelgeschichte Kapitel 18, er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. An anderer Stelle, zum Beispiel in den ersten Versen des 16. Kapitels des Römerbriefs, erwähnt Paulus Aquila und Priscilla wiederum. Und interessanterweise dort sogar Priscilla, die Frau vor ihrem Ehemann Aquila. Und er nennt beide seine Mitarbeiter und er lobt sie, weil sie ganz offensichtlich für sein Leben eingestanden haben. Wie es Luther formuliert, sie haben für mich den Hals hingehalten. Priscilla kann keine unbedeutende Frau gewesen sein in der neutestamentarischen Kirche. Insgesamt sehen wir hier, dass Frauen, was den Gesamtzusammenhang der Bibel angeht, den Männern gleichgestellt sind. So, jetzt müssen wir aber zurück. Jetzt müssen wir zurück zum 1. Timotheus und müssen uns vor diesem Hintergrund damit beschäftigen, was Paulus denn jetzt tatsächlich meinte mit dem, was er hier im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 und die Verse 9 bis 15 sagt. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 9. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie sich's ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. So, heißt das jetzt, dass Frauen keinen Schmuck tragen sollen, keine kostbaren Kleider tragen sollen? Nun, Geschwister, ich erinnere an die Stelle, die wir vorher in Sprüche Kapitel 31 gelesen haben. Ich hatte besonders betont, dass die Frau, von der hier die Rede ist, Purpur trägt. Das Teuerste und das Beste. Ja, aber wie kann dann Paulus so etwas behaupten? Wie kann er so etwas sagen? Jetzt kommen wir tatsächlich an einen ganz, ganz schwierigen Punkt. Wir kennen nur diesen Brief. Und dieser Brief, ganz offensichtlich, ich meine, darauf deutet schon vieles hin, ist die Reaktion des Paulus auf Missstände in Ephesus. Nur leider wissen wir nicht ganz genau, worin diese Missstände bestanden. Und deswegen wird es so schwer, diese Verse richtig zu verstehen und richtig zu erklären. Ich will euch mal ein ganz anderes, ein ganz profanes Beispiel geben dafür, für diesen Umstand. Stellt euch mal vor, meine Finanzbuchhaltung schickt an mich eine E-Mail und schreibt mir, die Firma 0815 hat uns Rechnungen geschickt. Können wir die Rechnungen bezahlen? Dann frage ich meinen Mitarbeiter, der mit der Firma 0815 zu tun hatte, du, hat die Firma 0815 ihre Leistungen und ihre Waren vollständig, wie wir das vertraglich vereinbart hatten, erbracht und uns geliefert? Und dann sagt mir der Mitarbeiter, vollständig geliefert und gebracht. Einen Dreck haben sie getan. Nichts haben sie gemacht, alles falsch haben sie gemacht und die Lieferungen waren von vorne bis hinten falsch. Jetzt schreibe ich meiner Finanzbuchhaltung zurück, auf keinen Fall die Rechnungen der Firma 0815 bezahlen. Und es ist ziemlich klar, wenn ich so etwas schreibe, aufgrund des ganzen Hintergrundes. Aber Geschwister, was ich doch damit auf keinen Fall die Rechnungen der Firma 0815 bezahlen meine, ist, dass ich überhaupt niemals und nimmer diese Rechnungen bezahlen will. Und praktisch in betrügerischer Absicht diese Firma 0815 um ihren gerechten Lohn bringen will. Das sage ich doch damit nicht. Nein, ich sage diesen Satz, weil es ein bestimmtes Problem gibt. Deswegen verweigere ich, und zwar auch nur zeitlich temporär, die Bezahlung dieser Rechnungen. Wie gesagt, das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, dass wir nicht ganz genau wissen, was die Probleme und die Missstände waren. Insofern, und das sage ich jetzt ganz klar und ganz offen und ganz ehrlich, muss ich ein wenig spekulieren. Es gibt jetzt einige möglicherweise. Was war hier los? Möglicherweise haben sich die Frauen sozusagen in einen gewissen Konkurrenzkampf, wer ist die Schönste unter uns, um die Wette geschmückt oder gekleidet. Möglicherweise haben sie sich in einer Art und Weise gekleidet und geschmückt, die zum Ausdruck brachte: Hallo Männer, ich bin schön, komm doch, ich möchte ein bisschen Kopf verdrehen. Es sind Möglichkeiten. Vermutlich, ich betone vermutlich, wir wissen es einfach nicht genau. Vermutlich ist so etwas der Hintergrund. Ein Fehlverhalten der Frauen, das hier vorlag und weswegen Paulus hier geboten hat: Bitte, bitte, meine Damen, seid zurückhaltend mit eurem Schmücken. Schmücken ist nicht, und schöne Kleidung und Perlen und Haartracht und Flechten, meine Damen, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Frömmigkeit und dass eure Frömmigkeit in guten Werken zum Ausdruck kommt. Aber wir dürfen, Geschwister, diese Stelle und diese Absage von Paulus an dieser Stelle gegenüber Schmuck, gegenüber Kleidung, nicht als ein generelles Verbot von Schmuck und Kleidung bei Frauen verstehen. Sonst, meine Damen, müsstet ihr hier im nächsten Gottesdienst so quasi in Sack und Asche erscheinen. Ja? Nur darum geht es hier überhaupt nicht. Darum geht es nicht. Gehen wir weiter. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Was will Paulus hiermit sagen? Ich hatte vorher erwähnt, dass typischerweise die griechischen Frauen, und die Juden haben das ja nun übernommen, ungebildet waren oder nur sehr wenig gebildet waren. Viele konnten nicht schreiben, konnten nicht lesen, waren überhaupt gar nicht in den Schriften unterwiesen, also in der Heiligen Schrift unterwiesen, damals im Alten Testament also. Dass natürlich eine solche Frau, der eine solche Unterweisung fehlt, die noch gar nicht recht weiß, was im Wort Gottes eigentlich drinsteht, dass die erstmal hingehen soll, erstmal lernen soll, in Unterordnung unter ihrem Lehrer, der ihr das Schreiben beibringt, der ihr Gottes Wort beibringt, ich glaube, das ist ziemlich klar. Das heißt aber nicht, dass jetzt jede Frau praktisch in der Stille und in der Unterordnung und in dem hier, ihrem Mann gegenüber, jetzt lernen soll. Darum geht es gar nicht. Und wenn Paulus davon schreibt, dass sie in aller Unterordnung lernen soll, Geschwister, wenn ich aus Gottes Wort lerne, wenn ich aus Gottes Wort lernen will, dann wird das dann und nur dann funktionieren, wenn ich mich Gottes Wort und Gott selbst unterordne. Und damit dürfte klar sein, was Paulus hier meint. Es ist eine Unterordnung, die Frauen betrifft, ja, und genauso uns Männer betrifft. Denn vor Gott, das haben wir vorher gelesen in Galater Kapitel 3 und Vers 28, vor Gott sind wir alle gleich. Gehen wir weiter. Jetzt sicherlich zum ganz strittigen Vers, dem Vers 12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei stille. Geschwister, eines ist auch hier klar. Die Anweisung, die Paulus hier gibt, dass Frauen nicht lehren sollen, kann nicht in voller Allgemeinheit gemeint sein. Denn wir haben vorher in Apostelgeschichte Kapitel 18 gelesen, dass Priscilla Apollos lehrt. Und an anderer Stelle, dass Paulus Priscilla und ihren Mann Aquila, wie gesagt Priscilla sogar vor ihrem Mann, nennt und sie beide seine Mitarbeiter nennt. Das kann hier nicht bedeuten, dass Paulus generell einer Frau das Lehren untersagt. Sie mussten die Schriften kennenlernen. Und erst dann, wenn sie darin unterwiesen waren und auch dann auch noch genügend Zeit hatten, sich darüber mal Gedanken zu machen. Ich meine, wir wissen doch, wie es ist, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir müssen es lesen. Wir müssen es nochmal lesen. Wir brauchen Zeit. Diese Frauen damals waren ganz offensichtlich einfach noch nicht so weit, dass sie wirklich lehren konnten, weil sie noch
in der Ausbildung in der Schrift waren, möglicherweise sogar in der Ausbildung erstmal zu lesen waren. Einen interessanten Hintergrund gibt uns auch 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 13, einen interessanten Hintergrund zu dieser Stelle. 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 13. Hier steht, und Paulus spricht hier von den jüngeren Witwen wortwörtlich, 1. Timotheus Kapitel 5 und Vers 13, daneben sind sie faul, die jüngeren Witwen, daneben sind sie faul und lernen von Haus zu Haus zu laufen. Und nicht nur faul sind sie, sondern auch geschwätzig und vorwitzig und reden, was nicht sein soll. Auch das deutet darauf hin, Geschwister, dass es hier ganz einfach ein Problem in Ephesus gab. Die Frauen reden hier einfach vorwitzig daher, aber Dinge, die nichts taugen und die mit Gottes Wort nichts zu tun haben. Es gab hier ein Problem mit den Frauen offensichtlich. Und deswegen will Paulus hier in Ephesus nicht, dass die Frauen dort lehren. Aber es ist ein lokales Problem, vor den Hintergründen zu sehen, die hier und den Irrlehren zu sehen, die hier in der Gemeinde kursieren und falschen Praktiken. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei. Naja, logisch soll sie über den Mann nicht Herr sein. Der Mann soll auch nicht der Obermacker über die Frau sein. Sehr interessant ist, was im 10. Band der Neuen Wuppertaler Studienbibel zu diesem Vers und insbesondere zu dem Wort Herr sein steht. Ich zitiere hier den Autor Hans Bürki auf der Seite 224. Das Wort, das griechische Wort, das hier mit nicht Herr sein übersetzt ist, heißt Authentein. Authentein. Und Bürki führt hier aus, es heißt so viel wie aus sich selbst handeln, eigenmächtig handeln. Und Bürki erläutert weiterhin, die Verbindung von Lehren und Herrschen macht deutlich klar, welche Art von Lehren gemeint ist. Die Frau soll den falschen Herrschaftswillen, des Mannes nicht mit ihrem Herrschaftsanspruch brechen und überbieten wollen. So stehen die Fakten. Mann und Frau sind gleich. Und genauso wie es falsch ist, wenn der Mann sich versucht zu überheben und etwas Tolles und als den Obermacker hinzustellen, genauso ist es falsch, wenn das versucht jetzt wird umzudrehen. Das ist, was Paulus nicht haben will. Sondern sie sei still. Ganz kurz. Was macht Königin Esther, als sie versucht, ihr Volk zu retten? Geht sie hin zu ihrem Mann, dem König Ahasveros, auf Griechisch Xerxes, geht sie hin zu ihrem Mann Xerxes und sagt ihm, Xerxes, du Maulwurf, du Blinder, Mensch, siehst denn du nicht, was du hier für ein Granatenvollidioten mit dem Haman da zum höchsten Mann in deinem Staate unter dir machst? Nein, sie ist still. Sie sagt ihrem Mann zunächst mal gar nichts, wenn sie zu ihm reingeht. Meine, sie riskiert den Tod, ja? Sie sagt nicht viel, sie lädt ihn zum Abendessen ein. Abendessen ist immer gut, ja? Wenn wir essen, dann geht es uns besser und dann sind wir gut drauf und ja. Und sie sagt ihm bei dem ersten Abendessen immer noch nicht, was los ist. Sondern lädt ihn am nächsten Tag nochmal für ein Abendessen ein. Lässt die Katze nicht aus dem Sack. Der Xerxes platzt schier vor Neugier. Und als sie ihn an der Stelle hat, wo sie ihn haben will, nicht mit viel reden, sie ist ziemlich still, aber sie kriegt ihn an die Stelle, wo sie ihn haben will. Und als er dann schließlich vor Neugier platzt, sagt sie, was los ist. Der Haman will Mordechai, der übrigens ein Mordkomplott gegen dich, Xerxes, aufgedeckt hat, der will diesen verdienten Mann und dazu noch mein ganzes Volk ausrotten. Bums. Und es vergeht nicht viel Zeit. Und an dem Galgen, an dem Mordechai hätte hängen sollen, hängt auf Befehl des Xerxes Haman. War keine laute Frau, die Esther. War eine stille Frau. Aber sie hat mit Taktik, mit Klugheit und mit Geschick ihren Mann genau dahin gebracht, wo sie ihn haben wollte. Man muss nicht immer viel Worte machen und laut sein. Schließlich die Verse 13 bis 14. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Was will uns nun Paulus damit sagen? Wieder eine überaus schwierige und schwere Stelle, diese beiden Verse. Denn überlegen wir mal. Paulus ist an und für sich ein sehr, sehr scharf und präzise argumentierender Mensch, der weiß, was er sagt. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, wenn er damit hätte sagen wollen, also nur deswegen, weil Adam vor der Eva gemacht wurde, darf jetzt sozusagen eine Frau nicht lehren. Die Bäume da draußen, die wurden vor dem Menschen gemacht, vor dem Adam. Katzen und Hunde und Vögel und das ganze Getier, die wurden alle vor dem Adam gemacht, ja? Haben die deswegen jetzt Autorität über uns Menschen? Also, im Grunde genommen erscheint dieser Gedankengang von Paulus in Vers 13 geradezu widersinnig. Nur, ich habe es gerade eben schon gesagt, Paulus ist ein sehr scharf denkender Mann. Das, was der sagte, das war nicht widersinnig. Das hatte seinen Grund. Und jetzt kommen wir leider einfach wieder an die Stelle, wo wir sagen müssen, es muss hier um irgendwelche Missstände gegangen sein und wir wissen es einfach nicht genau, um welche Missstände. Vers 14, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Ja, um Himmels Willen, was soll ich denn daraus jetzt für einen Schluss ziehen? Die Frau, ja, hat sich verführen lassen und der Adam, der war nicht verführt und hat trotzdem gesündigt. Ja, was ist denn das denn für ein Kerl? Dann ist doch der Adam wesentlich schlimmer als die Eva war, oder? Wie gesagt, es ist schwierig herauszufinden, was Paulus an dieser Stelle sagen will. Wir können im Grunde genommen nur spekulieren, okay, ein bisschen können wir die Spekulation untermauern. In 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 3 heißt es, und zwar von Irrlehrern, Heretikern. 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 3. Sie gebieten, nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Das war eine Irrlehre. Eine Irrlehre, die einem Entsagen, einer Askese also, das Wort redete. Möglicherweise also sozusagen den Geist über den Körper stellte, möglicherweise vielleicht in Aussagen endete, Eva, weil sie die Letzte in der Schöpfung ist, überragt alles, überragt auch den Mann. Möglicherweise gab es solche Lehren, gegen die sich dann Paulus eben mit Vers 13 wendet, indem er sagt, Adam kommt vor Eva, bitteschön. Und nicht wie ihr sagt, das ist nicht relevant. Möglicherweise hat diese Askese dazu geführt, dass Frauen ihre Ehemänner schlicht und ergreifend aufgrund ihres Sexualtriebs als minderwertig betrachtet haben. Möglicherweise sich sogar haben scheiden lassen, ihre Familien verlassen haben. Es könnte so etwas gewesen sein. Es gibt eben hier in Vers 3 einen gewissen Hinweis dahingehend. Die Frauen könnten sich in einer falsch verstandenen Askese auf den Standpunkt gestellt haben, wir geistgeleitete Frauen stehen über den Männern und wir sind nicht verführt. Die Männer lassen sich durch ihre Sexualität verführen, nicht wir Frauen. Sollte so etwas der Fall gewesen sein, wird sehr verständlich natürlich, dass Paulus mit Vers 14 reagiert und dass er so mit Vers 14 reagiert. Nur, wie gesagt, ich muss es sagen und ich muss es betonen, ganz genau wissen wir es einfach nicht. Vers 15, ebenfalls ein sehr missverständlicher Vers, und deswegen möchte ich ihn in der Übersetzung von Hans Bürki aus der Wuppertaler Studien, aus der neuen Wuppertaler Studienbibel lesen. Hans Bürki übersetzt den Vers 15 wie folgt: Sie wird aber durch die Schmerzen der Geburt hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben im Glaube und Liebe und Heiligung mit Verständigkeit. Ich lese das nochmal. Sie wird aber durch die Schmerzen der Geburt hindurch gerettet werden, wenn sie bleiben in Glaube und Liebe und Heiligung mit Verständigkeit. Und Hans Bürki kommentiert dies in folgender Art und Weise auf Seite 227. Während die heidnischen Frauen in Ephesus ihr Heil von der Göttin Artemis, Diana, in Ephesus stand ein großer, berühmter Diana-Tempel, ihr kennt vielleicht diese Geschichte des Aufstandes des Goldschmieds Demetrius. Während die heidnischen Frauen in Ephesus ihr Heil von der Göttin Artemis oder Diana erwarteten, welche die Schutzpatronin aller Gebärenden ist, weist Paulus die gläubigen Frauen auf Jesus hin, durch den allein sie ihr Heil empfangen. So, Geschwister, jetzt haben wir ein hartes Stück Verständnisarbeit, sicherlich einer der schwierigsten Bibelstellen in Gottes Wort, hinter uns. Lasst mich zusammenfassen. Die Bibel betrachtet Frauen nicht als minderwertige oder dem Mann untergeordnete Wesen. Ganz im Gegenteil. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus. Vor Gott, Geschwister, sind Männer und Frauen gleichberechtigt und vor Christi Gesetz. Einer Frau generell das Lehren zu entziehen, das ist nicht die Absicht des Paulus. Denn an anderer Stelle lehren Frauen im Neuen Testament. Wenn Paulus die Frauen in Ephesus in seinem ersten Brief an Timotheus ermahnt, dann deswegen, weil es gewisse Probleme in Ephesus gab. Probleme im Verhalten von Frauen, Probleme mit Irrlehren, mit Häresie und sicherlich auch schlicht und ergreifend als Konsequenz der schlechten gesellschaftlichen Verhältnisse mangelnde Bildung unter den Frauen. Aber aus dem Gesamtzusammenhang der Bibel, Geschwister, lässt sich nicht folgern, dass Paulus mit dieser Textpassage meinte, dass Frauen generell nicht lehren dürfen. Und wir können damit auch nicht ableiten, Geschwister, dass einer Frau die Lehre in der Gemeindeversammlung, die Predigt, untersagt wäre. Daher, Geschwister, lasst uns gemeinsam Männer wie Frauen in Eintracht, in gegenseitiger Achtung, in demütigem Dienst und zur Ehre Gottes auf jede Weise zusammenarbeiten, die dazu dient, die Gemeinde Gottes aufzubauen.